Du hörst Wahlkampf, dein Podcast zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026.
Willkommen zurück bei Wahlkampf. Wir haben in der letzten Folge häufig über Startups und Innovation geredet. Heute aber möchten wir über die reden, die den Laden wortwörtlich am Laufen halten. Wir reden über das Handwerk. Dazu haben wir eine Gästin eingeladen, die schon dort ist, wo Helena und ich hinwollen, im Landtag. Sie kämpft für ein starkes Europa, Rechte von Frauen und queeren Personen und für die duale Ausbildung. Mit 22 wurde sie als jüngste Abgeordnete in der Geschichte des baden-württembergischen Landtags jemals gewählt und tritt auch dieses Jahr wieder an, und zwar auf Listenplatz 3 der FDP Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Alena Fink-Trauschel.
Moin zusammen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, liebe Alena, du bist Politikerin und setzt dich als solche für die duale Berufsausbildung und das Handwerk ein. Aber starten wir mal erstmal bei dir persönlich und privat. Wie ist es denn bei dir, wenn mal der Wasserhahn tropft? Werkzeugkasten suchen oder Handwerker anrufen?
Werkzeugkasten suchen und im Zweifel meinen Bruder per FaceTime anrufen für kleine Assistenzen.
Der Bruder ist auch, glaube ich, schon das richtige Stichwort, Oskar, oder?
Genau, weil ein Vögelchen hat mir mal gezwitschert, jetzt nicht dein Bruder, aber ich glaube sogar du, dass du auch selbst so einen kleinen handwerklichen Background hast. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, woher kommt das, woher kommt deine Begeisterung fürs Handwerk?
Ja, tatsächlich, meine Eltern damals gebaut haben, die haben damals ein Haus komplett kernsaniert, was aus 1950er Jahren waren. Und ich war damals 12, 13 und habe da quasi das erste Mal wirklich mit Bauen, mit Handwerk Kontakt gehabt und fand das total faszinierend. Also wie man quasi ein Gebäude, was jetzt per se in Ordnung war, ein bisschen in die Jahre gekommen war, quasi wirklich bis auf die Grundmauern runternimmt und was komplett Neues aufbaut. Und das hat mich total fasziniert, auch die Kreativität dahinter, auch das Thema Raumgestaltung, wie dann auch zum Beispiel Handwerk und auch der Architekt da wirklich zusammengegriffen haben. Das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich mein Bruder sich davon hat so inspirieren lassen, der hat da gerade Abi gemacht, der hat dann gesagt, boah geil, Handwerk mache ich, da habe ich Bock drauf, Studium, nee, also dieses Theoretische, das hat ihm in der Schule schon nicht getaugt. Und der hat dann angefangen, eine Schreinerlehre zu machen.
Sehr cool.
Hat die auch abgeschlossen. 2015 war er dann damit fertig, war dann 2 Jahre im bayerischen Exil, wie wir immer sagen. hat sich dort noch 2 Betriebe angeguckt, hat unter anderem mit einem Gewinner von den World Skills, also quasi dem Olympia des Handwerks, zusammengearbeitet. Hat also ganz viel auch fachlich nochmal dazugelernt, hat dann seinen Meister gemacht an seiner Berufsschule und dann den Handwerksbetrieb, in dem er Ausbildung gemacht hat, übernommen. Dementsprechend daher kommt einerseits Handwerksbezug. Der andere Bruder, also ich habe 2 ältere Brüder, die sind 6 und 8 Jahre älter als ich. Von daher, ja, es waren harte Zeiten als Kind. Und der hat sich dann davon so inspirieren lassen, hat gesagt, boah geil, der sieht, wie Linus Spaß daran hat. Er will das auch machen.
Geil.
So. Übrigens beides Schreinereien gewesen, die beide bei meinen Eltern auch mitgearbeitet haben.
Stark.
Und dann ging das tatsächlich so weit, dass wir dann eben auch wirklich als Familie auch überlegt haben, okay, wie macht man diese Betriebsübergabe genau? Was gilt es da auch zu beachten? Also auch Thema Unternehmensformen. Wie übernimmt man eigentlich auch so einen Namen? Wie geht das auch im Handwerk? Mhm. Und ich selber habe dann auch so ein bisschen Blut geleckt, habe dann insgesamt 2x10 Wochen Dauernachtschicht beim Daimler hinter mich gebracht. Also wirklich am Band in der Nacht von 22 Uhr bis morgens um 6. Mhm. Autos zusammengeschraubt, einmal in der Motorenvormontage in Rastatt und dann einmal tatsächlich Kabelbäume ins Auto klipsen. Und das sind so Jobs, da lernt man wirklich auch zu schätzen, wenn man Bildung erfährt. So.
Ja.
Und hab dann selber auch noch ein bisschen was im Handwerk gemacht und hab dann aber irgendwann entschlossen, und das hattet ihr ja auch schon ein paar Mal in euren Folgen so, Politik ist ein sehr zeitintensives Hobby. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, eben ein Studium zu machen, Politik als Hobby, und habe dann das Handwerk meinen Brüdern überlassen, die da auch dann deutlich qualifizierter waren und sind. Aber ich lasse es mir nach wie vor nicht nehmen, zum Beispiel mein Wahlkreisbüro in Ettlingen, das ich dann 2023 eröffnet habe, ist tatsächlich auch komplett von mir gestrichen worden.
Sehr
da
gut.
Wird auch, also die Heizungswartung macht natürlich der Fachmann, aber ansonsten, wenn da mal, was weiß ich, Wasser nachgefüllt werden muss oder sonst was, das lasse ich mir nicht nehmen, das mache ich selber.
Sehr gut, das mit der Politik im Nebenjob hat ja sehr gut geklappt.
Ja.
aber das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, gell, Helena?
Ja, so ist es, weil früher hieß es ja oft und so ganz haben wir das Mindset heute leider auch noch nicht abgelegt. Mach Abi, geh studieren, sonst wird er nichts aus dir. Und heute ist es ja schon so, dass Mechatroniker teilweise sogar mehr verdienen als BWLer, das sage ich jetzt sogar mal als Betroffene. Mhm. deshalb, Alina, was würdest du sagen, was läuft denn nach wie vor bis heute falsch in unserem Bildungssystem, dass so im Klischee die Akademikerkarriere, Abitur, Studieren immer noch die bessere zu sein scheint als eine handwerkliche Karriere.
Und vielleicht nicht nur im Bildungssystem, sondern was müssen wir auch gesamtgesellschaftlich einfach, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, von der Anerkennung her ändern.
Also ich glaube, es fängt schon daran tatsächlich an, dass wir einfach auch vielen erklären müssen, dass das Handwerk eben wirklich eine solide Option ist, so, und dass man da eben nicht dann irgendwie ungelernter Arbeiter ist, sondern halt wirklich mit einer Ausbildung, vielleicht auch noch ein Meister oder ein Techniker obendrauf, halt wirklich eigentlich ein Skillset hat oder wenn man sagen will, quasi ein Werkzeugkasten, der wirklich von unschätzbarem Wert ist und deutlich konkreter auch als bei einem Studium. Also ich sage jedes Mal, ich habe ja Politikwissenschaft studiert dann, ich kann ganz vieles, nämlich vor allem Texte lesen, analysieren und überlegen, wie man die anwendet. So, mein Bruder kann halt in der gleichen Zeit einen Schrank aufbauen. So, ja. Ist halt irgendwie schon cooler, ehrlicherweise, und irgendwie praktischer. Man muss halt auch dazu sagen, es fängt ja in der Schule schon an. So, wir haben das bei meinem Bruder damals ganz konkret erlebt. Der hatte dann irgendwann in der 11. mal gesagt, so ja, also der war noch G9. Als dann so Thema Berufsorientierung kam, hat er damals gesagt, ja, Zweirad-Mechatroniker fände er cool. Mhm. So. Und dann kam wirklich die Frage zurück von seiner Deutschlehrerin, ja, was machst du denn dann eigentlich noch hier? Warum gehst du da nicht ab und machst deine Ausbildung? So, und ich finde, da fängt's ja schon an. Also das Abi ist eine gute Grundbasis, so, aber mit dem Abi kann man halt auch alles machen. So. Und wer weiß, vielleicht ergreift er irgendwann noch die Chance und sagt, er macht noch nebenberuflich noch ein Studium oder sowas. Das wird, muss er entscheiden, so. Aber da fängt es einfach schon mal an, was das Thema Gleichwertigkeit angeht. Es geht weiter, wenn wir uns zum Beispiel jetzt anschauen, wie die Realschulen immer wieder abgestraft werden, obwohl die ja eigentlich wirklich die Leute liefern, damit eben auch das Handwerk weiter in das Rückgrat von unserem Mittelstand tatsächlich arbeiten kann. Und dafür braucht es eben auch Nachwuchs. Und dann geht es eben weiter, wenn wir uns dann zum Beispiel PISA-Studien angucken. Die werden ja immer gerne für Zeitungsüberschriften genutzt. PISA berücksichtigt nur eins nicht, da wird der OECD-Schnitt verglichen. Und der OECD-Schnitt berücksichtigt die aber nicht, dass wir eben bei uns, wenn jemand nicht studiert, hier trotzdem eine qualifizierte Ausbildung bekommt. Ja. So. Und deswegen ist immer so dieser Aufschrei, PISA, wir haben zu wenig Studis oder sonst wie, finde ich immer so ein bisschen scheinheilig, weil das heißt eben bei uns nicht, dass die Leute dann ungelernt irgendwo einfach vor sich hin brödeln, sondern dass da trotzdem was Produktives bei rumkommt und halt trotzdem die Leute perfekt ausgebildet sind. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich an einigen Stellen nochmal ansetzen. Mhm. Ich habe aber auch das Gefühl, es kommt in den letzten Jahren immer mehr ein Umdenken rein, gerade auch gesellschaftlich, was vielleicht auch daran liegt, dass ein Handwerkstermin teilweise schwieriger zu bekommen ist als ein Facharzttermin, dass da tatsächlich inzwischen eine größere Wertschätzung da ist, wenn man Handwerk macht. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich gerade in der älteren Generation so, da war natürlich auch das Thema Studium nochmal bedeutender, dass da ganz oft noch so ein bisschen so eine Hürde da ist, wenn dann zum Beispiel die Enkel sagen, naja, ich mache jetzt doch eine Ausbildung, obwohl das halt ein super geiles Ding eigentlich ist.
Ja, total. Ich steig mal bei dem Thema Abitur versus Realschule ein oder Gymnasium versus Realschule. Ich habe gerade einen Praktikanten bei mir im Unternehmen, der macht gerade so ein Pflichtpraktikum.
Oder Boss?
Nee, das nicht, sondern für die Berufsanerkennung, dass er eine Hochschulreife bekommt, damit er studieren darf. Und vielleicht müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen mehr die Wertigkeit von einem Realschulabschluss einfach darstellen, denn am Ende vom Tag, und das ist das Schöne an unserem Bildungssystem, es ist durchlässig. Ich gehe sofort mit, wir können die Hürden da ganz viel, wir können da noch extreme Hürden abbauen und es einfacher gestalten für junge Menschen, die vielleicht auch nicht immer durchblicken, wie es funktioniert. Aber die Möglichkeit ist vorhanden. Für mich ist es ganz viel ein Anerkennungsthema irgendwie, weil am Ende vom Tag ist es möglich und er hat für sich so ein bisschen geschaut, jetzt nach der Realschule hat dann sein Fachabi, jetzt macht er jetzt logischerweise, wie er das machen möchte. Und jetzt hat er sich dazu entschieden, er will Musik studieren. Mhm. So, dafür braucht er jetzt halt eine Hochschul, sozusagen mal Zulassung, also eine allgemeine Fachhochschulreife, beziehungsweise Fachabi ist es ja dann genau. Und diese Möglichkeit zu haben, ist, glaube ich, extrem wichtig. Auf der anderen Seite, das ist ein so schlauer Kopf. Ich frage mich manchmal, wieso der eigentlich hier ist und warum er noch ein Praktikum macht, so ungefähr. Das heißt, die Leute einfach machen lassen und akzeptieren, was heißt akzeptieren, gesellschaftlich akzeptieren, dass es ganz verschiedene Bildungswege geht und man auf jede Art und Weise nach seiner Phase glücklich werden kann und nicht immer die Leute in irgendeine Schublade stecken muss, nur weil sie jetzt einen Realschulabschluss haben, wo ich mir einen Kopf fasse und sage, ja, ist doch geil, dass der einen hat, so ungefähr. Ich glaube, wir müssen da einfach so ein bisschen wieder umdenken und auch überlegen, wofür ist dieser Abschluss eigentlich gedacht? Und da sind wir mit dem Thema, das du angesprochen hast, diese Wertigkeit akademische Ausbildung versus praktische Ausbildung. Das ist einfach eine andere Art der Ausbildung, deswegen nicht besser oder schlechter wertiger.
Ja, genauso beim Thema Studienabbrecher, ne? Ja. Also nicht jeder, der ein Studium abbricht, ist dann quasi weg vom Fenster, was den Bildungsweg angeht, sondern viele gehen ja dann auch und realisieren irgendwie nach 2, 3 Semestern so, nee, also Hörsaalromantik ist irgendwie doch nicht so, sondern ja, ich will halt eher an die Werkbank. Und das ist auch hervorragend. Und ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt halt am Schreinerhandwerk besonders nah dran, so, aber zum Beispiel mein älterer Bruder, der ja auch eine Schreinerausbildung gemacht hat, der hat tatsächlich dann auch irgendwann gesagt, nee, er möchte jetzt doch nochmal in einen anderen Bereich reingehen und arbeitet jetzt inzwischen bei einem Unternehmen, die zum Beispiel auch so die BASF-Wartung und sowas machen, also Chemie- und Petrochemieindustrie, vollkommen anderer Bereich, hat in dem Bereich jetzt auch nicht per se gelernt, aber einfach quasi learning on the job und macht inzwischen auch Bauplanung, Bauleitplanung und solche Sachen dafür und Baustellenmanagement, ist da europaweit unterwegs und total happy. Also es gibt so viele Wege und ich finde es immer schade, wenn wir quasi auch von der Politik aus oder eben auch gesellschaftlich, was ja auch durchaus miteinander einhergeht, dann quasi so das schon von Anfang an limitieren und sagen, nur der Weg ist der richtige oder sonst was. Also sorry, das ist nicht der Fall.
Ja, und für mich das beste Beispiel, wo ich immer sage, hört auf, die Ausbildung klein zu reden. Ich selber bin Veranstaltungstechniker, habe es jetzt nicht als Fachkraft gelernt, aber arbeite in dem Beruf ganz viel. Und es gibt die Ausbildung zum Meister für Veranstaltungstechnik. Das sind Menschen, die das haben, das sind so hochspezialisierte Menschen und Leute, gefühlt Ingenieure, die wirklich in ihrem Job absolute Perfektion abliefern, eine Verantwortung auf so Veranstaltungen tragen. Und das sind einfach Ausbildungsniveaus, die da stattfinden und Qualifikationsniveaus, die suchen wir teilweise auch in anderen Ländern vergeblich. Deswegen betriebliche Ausbildung stärken.
Definitiv. Und auch wenn wir zum Beispiel jetzt in den Gesundheitsbereich reinschauen, ja. Physiotherapie, Hebammen, auch das super wichtige Ausbildungsberufe, wo ich auch kein Fan bin davon, da jetzt irgendwie so diesen Versuch zu starten, der ja teilweise stattfindet, da unbedingt eine Akademisierung zu machen, dass man das Hebammen studieren kann, wo ich mir sage, also am Schluss geht's um Praxis und eben wissen, wie man agieren kann, wenn eine Notsituation da ist. Und genauso zum Beispiel, ne, medizinische Fachangestellte. Kein Arzt der Welt kann arbeiten ohne MFA. So. Ja. Und die sind am Schluss die Manager in einer kompletten Praxis. So. Und das finde ich, darf man eben nicht vergessen. Diese Leute brauchen wir ganz dringend.
Ja, vielleicht für alle MFA, medizinische Fachangestellte. Und abschließend zu dem Thema, da würde mich dein Take nochmal interessieren, weil eben ist, glaube ich, genau dein Thema. Ich war vor kurzem beim Handwerkspräsidenten und der hat gesagt, die aktuellen Zahlen, es ist immer noch so, dass wenn sich Frauen für ein Handwerk entscheiden, hauptsächlich oder mit Abstand das Friseurgewerbe überwiegt und zwar mit sehr, sehr weitem Abstand. Und da die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir auch Frauen für, ich sag jetzt mal, noch handwerklichere Berufe, also sagen wir mal die Dachdeckermeisterin oder die Straßenbaumeisterin oder sowas begeistern können, weil es sind ja genauso coole Berufe.
Ich finde es wunderbar, dass du Dachdeckermeisterin angesprochen hast, weil tatsächlich die Dachdeckerinnung ist in dem Bereich sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Zum einen haben die auch zum Beispiel jemand in dem Vorstand von der Landesinnung, die auch Frau ist mit eigenem Dachdeckerbetrieb bei mir aus dem Wahlkreis aus Rheinstetten. Liebe Grüße an Janine Neureuter. Darüber hinaus gibt es gerade was in Dachdeckerbereich angeht, sehr, sehr viele Influencerinnen, die quasi als Handwerkerinnen einfach auch zeigen, was sie da eigentlich beruflich machen. Also mir kommt da direkt in den Kopf Dachdeckerin Chiara auf Instagram zum Beispiel, gerne mal auschecken, super coole Person. Die kommt dann auch noch aus NRW und hat dann dazu noch den passenden Slang. So, die halt auch einfach zeigt, okay, dieser Job ist halt auch nicht immer schön und die ist auch in der Meisterschule an der einen oder anderen Stelle, ich sag nur Schieferplatten, etwas verzweifelt und dementsprechend, da gibt es schon einiges in der Hinsicht. Und genauso hat ja Gott sei Dank auch Handwerk Baden-Württemberg das durchaus erkannt, dass da noch was zu tun ist. Und die haben tatsächlich ein Frauennetzwerk gegründet, um einfach auch Frauen im Handwerk selber schon mal besser zu supporten und da auch eine größere Sichtbarkeit zu erreichen. Und das ist tatsächlich in jedem Newsletter von Handwerk Baden-Württemberg mit drinnen und kommt auch regelmäßig in deren Podcast Goldboden vor. Sehr auch eine cool. große Hörempfehlung. Da gibt's auch übrigens eine Folge mit meinem Bruder und mir. Ja. Also von daher, die haben einen sehr, sehr coolen Außenauftritt. Ja, sorry, Handwerk, da geht mir das Herz auf.
Ja, ich finde das Thema Feminismus oder also Frauen im Handwerk eigentlich ein sehr schönes Thema. Und mir fällt gerade die Influencerin wieder ein, von der wir es vorhin hatten. Die heißt nämlich Cindy. Cindy heißt sie, sie ist Dachdeckerin, also nicht Dachdeckerin, sondern Maurerin. Und sie macht auf Social Media Content dazu, wie sie eben schon auch mit Sexismus Erfahrungen macht in der Branche. Und ich glaube, da haben wir auch echt noch ein Thema.
Ja, auch wichtiges Thema, ja.
Genau, aber ich wollte noch mal ein paar Takte vorher noch einmal einhaken, Oskar, weil du gemeint hast, dass es auch wichtig ist, anzuerkennen, wofür die verschiedenen Schulabschlüsse gedacht und gemacht sind. Und beim Thema Realschulabschluss ist ja das Thema der beruflichen Ausbildung absolut das Thema. Und ich glaube, dass vielen Menschen in Deutschland gar nicht bewusst ist, dass wir nicht nur für den Export von Autos bekannt waren zumindest, sondern eben auch für die duale Berufsausbildung international anerkannt und beneidet werden. Und Alena, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen erläutern, warum eigentlich die duale Berufsausbildung als System, die ist nicht selbstverständlich, die ist wirklich was Besonderes. Ich kam selber auch in den Genuss, eine zu machen, leider nicht handwerklich, aber dennoch. Und vielleicht auch, wie wir als FDP diese stärken wollen.
Ja, sehr, sehr gerne. Tatsächlich fängt die duale Berufsausbildung ja schon früher an, nämlich eigentlich mit der Berufsorientierung in der Schule. Und da kommt sie ganz oft schon zu kurz. So, also in der Realschule nicht ganz so sehr, weil die einfach auch mehr da ein Augenmerk drauf haben. Mhm. Aber auch dort das Thema, da haben wir auch wieder Gymnasium, ne? Nur Richtung Studium, Studieninfotage, komplett Usus, aber tatsächlich Ausbildungsmessen oder sonstiges, die finden dann halt irgendwie Donnerstagabends in der stickigen Sporthalle statt. Und das ist dann natürlich super sexy, wenn man als Alternative sonst einen ganzen Schultag frei bekommt und dann irgendeinen Uni-Standort fahren darf. Also ich finde, da fängt eben das Thema Gleichwertigkeit schon an. Und die duale Ausbildung ist deswegen so ein Erfolgsschlager, weil wir es eben vereinen, was Praxis und Theorie angeht. So, und inzwischen ist es ja sogar so, dass Baden-Württemberg ist ja den Schritt sogar weitergegangen, hat gesagt, das Konzept duale Ausbildung ist so geil, wir wollen das sogar ins Studium holen. Und deswegen haben wir zum Beispiel die dualen Hochschulen Baden-Württemberg dann gegründet, wo eben tatsächlich auch wieder Praxis und Theorie zusammenkommen. Funktioniert so, in der dualen Ausbildung ist man ja im ersten Berufsjahr meist größtenteils in der Berufsschule. Für diejenigen, die dann tatsächlich auch noch schulpflichtig sind, auch noch mit Deutsch, Mathe und Sportunterricht zum Beispiel verpflichtet, plus einen Tag jeweils im Betrieb, um eben auch Betriebsluft zu schnuppern. Und dann geht es eigentlich im zweiten Jahr deutlich mehr in den Betrieb und dann wird es immer weniger Berufsschule, immer mehr im Betrieb tatsächlich praktisch arbeiten und dann eben natürlich auch mit allem, was dazugehört, Kundenkontakt, Aufträge vor Ort und so weiter und so fort. Je nach Ausbildungszweig gibt's das Ganze auch mit Blockunterricht. Das heißt, man ist dann irgendwie 5-6 Wochen vor Ort in der Berufsschule, hat dort Unterricht und dann wieder 6 Wochen im Betrieb. Kommt immer ein bisschen drauf an. Und da ist tatsächlich einfach der große Vorteil, dass man am Schluss nicht nur mit dem theoretischen Handwerkszeug rausgeht, sondern eben tatsächlich auch schon Berufserfahrung hat, was ja immer so die Krux ist. Also man soll jung sein, man soll Erfahrung haben, man soll technisches Know-how haben und die Theorie dahinter kennen. Und das ist eben alles gegeben tatsächlich in der Ausbildung. Und wenn es dann tatsächlich konkret im Handwerk geht, es dann eben noch an die Erstellung zum Beispiel vom Gesellenstück und der Gesellenabschlussprüfung. Die Abschlussprüfungen im Handwerk sind tatsächlich ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Realschulabschluss oder beim Abitur auch. Also da wird schon ordentlich Leistung abgefragt. Und dann eben noch die Fertigung vom Handwerksstück, vom Gesellenstück selbst, wo man dann auch verschiedene Vorgaben erfüllen muss. Also was weiß ich, bei den Elektrikern sind es andere, wie jetzt zum Beispiel bei den Dachdeckern oder bei den Schreinern. Bei den Schreinern heißt dann zum Beispiel, da muss eine Schublade drin sein, da muss ein kleines Schloss drin sein und solche, also schon sehr spezifische Vorgaben. Aber ansonsten, was man da genau an Möbelstück konstruiert zum Beispiel, ist man sehr frei. Also ich weiß, da hat einer zum Beispiel einen Sarg gebaut, so, hat den als Bar innen drin gestaltet und dann später zur weiteren Nutzung so ungefähr. Mhm. Und dann gibt's andere, TV-Möbel sind ganz beliebt, weil die einfach auch eine gute Größe haben. Mein Bruder hat ein Sideboard damals gebaut und dann für den Meister eine Truhe tatsächlich, wo dann ein Saxophon eben reinpasste. Mhm. Also da gibt's wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten und jeder kann eben auch so seine eigene Kreativität da walten lassen.
Sehr cool. Ein Plädoyer für die duale Ausbildung.
Ja, so sieht's aus. Und es ist ja auch nicht, es heißt ja auch nicht, wenn man eine duale Ausbildung macht, dass es das Ende des Bildungsweges dann ist, so, ne? Also man kann ja auch Bildungswege kombinieren, so habe ich das jetzt auch gemacht. Und ich glaube, eine Ausbildung kann in jedem Fall ein guter Anfang sein für alles, was danach auch noch kommen will. Oskar, sollen wir ein Spiel spielen? Ich glaube, es ist soweit, oder?
Nee, ich habe noch ein Thema vorher.
Okay.
Weil jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie schön die duale Ausbildung ist und gleichzeitig sind wir damit konfrontiert, dass wir zu wenig Leute haben, die in die Ausbildung gehen und ganz generell den Fachkräftemangel haben. Wir wollen, das ist ganz oft Thema in unserem Podcast hier, die Wärmewende vorantreiben. Wir wollen Solarpaneele aufs Dach machen. Wir wollen energetische Sanierung vorantreiben und wir brauchen irgendwie Autos, die auch zukunftsfähig sind. Und das alles baut kein Politiker, das konstruieren am Ende vom Tag Ingenieurinnen und HandwerkerInnen bzw. TechnikerInnen. Und im Wahlkampf erleben wir aktuell vor allem Handwerker, die uns sagen, ich fülle mehr Formulare aus, als dass ich überhaupt irgendwie Werkzeug in der Hand halte. Das ist natürlich überspitzt dargestellt. Long story short, es ist zu viel Bürokratie da bzw. zu viel Formalismen, die von der eigentlichen produktiven Arbeit, die uns ja auch wirklich in den genannten Themenbereichen gerade helfen, vorhanden. Und deswegen die Frage, wie schaffen wir es dann mehr, auf der Baustelle produktiv zu sein und weniger, was ich so gelesen habe, 30% der Arbeitszeit eines Meisters geht für Bürokratie drauf. So, das ist schon ein Faktor.
Ja, definitiv. Bürokratiebelastung ist in der Wirtschaft allgemein Thema, aber im Handwerk ganz besonders, weil die Handwerksbetriebe haben in aller Regel, außer sie sind jetzt wirklich Großproduktion inzwischen und quasi aus dem kleinen Handwerksbereich schon entwachsen, keine juristische Abteilung oder ähnliches. Dementsprechend liegt es eben bei den Meistern in der Werkstatt oder bei denen im Büro. Und da ist tatsächlich für uns ein Thema, wir haben da einen Vorschlag gemacht, auch als Landtagsfraktion, dass wir sagen, wir wollen tatsächlich, dass alle Unternehmen unter 20 Mitarbeitern von diesen ganzen Berichtspflichten befreit werden. Die müssen so dermaßen viel melden. Also mein Bruder muss ein Formular ausfüllen, wenn er Holz beim Holzhändler kauft und es danach weiterverarbeitet, ob dieses Holz aus Russland kommt, wegen der Russland-Sanktionen. So, die Sanktionen sind vollkommen richtig, aber jetzt mal ehrlicherweise, mein Bruder kauft das beim Holzhändler und wenn, dann ist es Aufgabe des Holzhändlers und nicht von dem Schreiner vor Ort. So, da fängt es schon an. Leiterbeauftragter, also wir haben das Beauftragtenunwesen nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch in den Schreinereien und im Handwerk generell. Da ist tatsächlich ein Riesenproblem, also für was man alles Beauftragte braucht. Also Datenschutz, Leitern, Brandschutz, alles Mögliche. Und da muss man wirklich sagen, also lass doch da einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand walten. So, wenn eine Leiter kaputt ist, wird die ausgetauscht, so, weil auch derjenige, der verantwortlich ist, will ja, dass seine Mitarbeitenden weiterhin auch im Betrieb sind. Ja. Und wenn eine Leiter kaputt ist und der fällt darunter, ist halt blöd. Ja. So, also von daher, ich finde, da können wir auch einfach ein bisschen mal mehr locker lassen, ohne dass wir da jetzt Arbeitnehmerrechte oder ähnliches gefährden. Ja. Und das wäre tatsächlich mal ein ganz konkreter Vorschlag, wie man da auch wirklich Unternehmen entlastet. Ja. Und darüber hinaus, wir haben ein Meldeportal für Bürokratieabbau.
Bitte melden.
Bitte melden, genau. So, wanted. Ja. So, tatsächlich mit einem Online-Formular, aber es ist tatsächlich komplett online. Man muss es danach nicht ausdrucken, unterschreiben und wieder einscannen und per Mail weiterleiten. Aber das wären tatsächlich schon mal Ansätze. Und wenn es dann weitergeht, ne, also beim Thema Bauen, wo ja das Handwerk auch groß aktiv ist, vor allem, da gibt's so unfassbar viele. Also es fängt an beim Thema digitaler Bauantrag, KI-geschützte Bauleitplanung, auch in der Kommune vorantreiben, auch beim Thema Wärmewende, ne? Wo wir schon so viel erreichen könnten, wenn man da einfach offener ist und Digitalisierung auch konsequent auch in der Verwaltung umsetzt. Ja. Und ein ganz großes Anliegen von mir ist der One-Stop-Shop. Wenn ich mir überlege, also One-Stop-Shop-Behörde, weil wenn ich mir überlege, wenn man einen Betrieb gründet oder eine Betriebsübernahme hat, wie viele Behördengänge da dahinter hängen, teilweise auch mit Terminvereinbarungen und Wartezeiten und so weiter und so fort. Ich will, dass, wenn jemand bereit ist, einen Betrieb zu übernehmen, dass er quasi einmal zum Amt geht, die ganzen Sachen einreicht oder am besten sogar die schon vor vorab online einreicht, so, und dann die Dokumente ausgestellt werden und das zügig geht und man nicht da 15 Mal hin muss zu 20 unterschiedlichen Stellen, sondern dass man das bündelt und gemeinsam erledigt, weil auch damit werden wieder einfach Zeiten frei, indem man einfach schaffen kann.
Genau so ist es. Und ich glaube, am Ende geht es darum, dass wir den Handwerker oder den Handwerksbetrieben etwas zutrauen wollen. Und deswegen genau fordern wir, wie du es gerade gut formuliert hast, eben, dass man beispielsweise den Leiterbeauftragten abschafft, weil wir davon überzeugt sind, dass Fachbetriebe das ganz gut selber entscheiden können, ob und inwiefern sie sozusagen so etwas brauchen oder ob sie so etwas nicht brauchen. Und am Ende vom Tag geht es auf der Metaebene um Zutrauen in Menschen, in die Schaffenskraft von Menschen und dass Leute was gestalten wollen. Und das ist das auch, etwas, wofür wir in der Landtagswahl, wofür wir als FDP ganz allgemein stehen. Etwas, wo, glaube ich, auch das Handwerk im Allgemeinen viel abgewinnen kann, diese Annahme. Aber jetzt, Helena, ist Zeit für ein Spiel. Willst
okay.
du anfangen?
Ja, jetzt erklär doch mal, was unser Spiel... Ich muss mich dass ich jetzt nichts mehr dazu sage, aber ich nehme mich zurück. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dafür setzen.
Ja, gut.
Deshalb
hat
setzen
gut
wir uns ja auch unter... Ja, egal. So, ich kann mich nicht zurückhalten. Das ist auch egal. Ist ja
die
wichtig.
Liberale
es geht ja
dir.
Um was. Ne? Es geht ja um was, Leute. Also, da kann man es jetzt auch mal rauslassen. Wir sind ja, wie ihr absolut perfekt beschrieben habt, dafür wirklich die Bürokratie zurückzufahren. Und deshalb würden wir ja und wollen uns in der nächsten Landesregierung dann auch für die sogenannte One-In-Two-Out-Regelung einsetzen. Gell, Alena, vielleicht noch ganz kurz, was ist es doch mal?
Ganz, ganz kurz und knapp, wenn ein Gesetz eingebracht wird, werden dafür zwei andere abgeschafft. Und zwar nicht, indem wir alles, was in den beiden anderen steht, in das eine neue reinschreiben, sondern wirklich mal konsequent ausmisten und auch mal die ganzen Vorschläge, die es ja gibt vom Normenkontrollrat zum Beispiel, tatsächlich umsetzen. Ich glaube, da wäre schon so viel geholfen in diesem Land. Und mir einfach auch mal den Leuten wieder zutrauen, selbst Dinge zu entscheiden. Also wir brauchen nicht für alles und jedes eine Regelung, wie viel Meter, was weiß ich, gut, jetzt bin ich gerade im Wahlkampfmodus, wie viel Meter ein Plakat von irgendwas entfernt hängen darf oder sonst was. Also ich finde, bei manchen ist es ja sinnig, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, was weiß ich, Verkehrsschilder oder ähnlichem, bei dem Schilderwald in Deutschland, es fällt einem im Wahlkampf mal auf, wie viele Schilder an Laternen hängen. Irre. Aber dass wir einfach den Leuten auch mal wieder zutrauen, ein bisschen eigenverantwortlich zu entscheiden.
So ist
weil
es.
Ich glaube, das können unsere Leute und gerade die Handwerksbetriebe, wir haben ja schon eine Meisterpflicht.
So,
das nehmen wir, oder? Als Schlusswort zu diesem Thema.
Und ihr fangt jetzt an zu spielen und Helena und Alena und mein Essen ist gekommen, deswegen hole ich jetzt Essen und ihr zwei fangt an das Spiel zu spielen und ich komme gleich wieder dazu. Bis gleich.
Okay, alles klar. Perfekte Orga, das kriegen wir hin. Ja, meine Liebe, also es wird jetzt so ablaufen, ich werde jetzt ein paar Begriffe hinschmeißen, ein paar Themen und du sagst, ob es sich dafür lohnt zu kämpfen oder ob das einfach nur ein Krampf ist.
Mhm.
der Erhalt der Werkrealschule.
Auf jeden Fall kämpfen.
Ich glaube, wir sind ja sogar die einzige Partei, die das möchte, gell? Oder tue ich jetzt ja. jemand Unrecht? Ich weiß es nicht.
Sagen wir so, die CDU hat sich dem zumindest mal nicht verwehrt. So. Und ist ja auch dafür, ein vielgliedriges Schulsystem zu erhalten. Also von daher habe ich da eine gewisse Hoffnung. Aber die Werkrealschule unbedingt erhalten. Wir wollen sie umbauen dann oder weiterbauen zu einer beruflichen Realschule, also mit noch mehr Praxisbezug auch schon in der Schule drin. Aber das definitiv erhalten und weiterkämpfen dafür.
Dann ist es wichtig, dass wir der CDU und der nächsten Landesregierung da auf jeden Fall nochmal vielleicht einen kleinen Arschtritt verpassen. Sorry für die politische Unkorrektheit, aber hier ist es sehr laut manchmal. Sage ich jetzt einfach. Ein überparteilicher Schulfrieden.
Oh, eine super schöne Idee. Ich würde mir aber wünschen, wenn wir ihn machen, dass sich dann tatsächlich auch alle dran halten und man nicht insgeheim trotzdem dran rumwerkelt und einfach die einzelnen Schulformen auch in Frieden arbeiten lässt. Von daher grundsätzlich ja.
Ich bin wieder da.
Das ging schnell.
Ja, das ging schnell. Das Kultusministerium in grüner Hand.
Oh, nein, muss man nicht verkämpfen.
Krampf.
Sehr gut.
Absoluter Krampf.
Definitiv Krampf. Aber so ein richtig fieser, weißt du, so Oberschenkel.
Ah, der
so.
Immer wieder kommt und nicht weggeht, ey.
Ja, okay, ihr kennt den Schmerz.
Ja, aber wirklich, Helena und ich, wir waren am Samstag Bubblezucker spielen und tut
immer noch weh.
Ihr habt Zeit im Wahlkampf für solche Aktivitäten?
Ja, muss auch mal Spaß sein. Muss auch mal ein bisschen
Zum Geburtstag kann man das mal machen.
Ja, das wäre.
So ist es.
Der gesetzliche Mindestlohn.
Oh. Ich verstehe das Ansinnen dahinter. Ich sehe aber einen Haufen Probleme damit einhergehend. Thema zum Beispiel Saisonkräfte, so in der Landwirtschaft, Riesenthema, Riesenproblem. Und jetzt mal ganz ehrlich, also die Leute in Handwerksbetrieben oder in der Industrie verdienen eh deutlich mehr. Da ist eher das Thema Zeitarbeit, wo wir dran gehen müssen. Von daher eher Krampf als Kampf.
So ist es ganz, ganz wichtig, auch wenn es um diese Landwirtschaft ist ein gutes Beispiel, Scheinselbstständigkeit, gleiches Prinzip. Haben wir auch ein Riesenproblem, worüber viel zu wenig Menschen reden. Sollte man auch mal angehen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Landesthema ist, aber müssen wir auch unbedingt was machen.
Das Land kann ja auch Initiativen über den Bundesrat machen und somit in der Bundespolitik mitmischen.
Auch ganz interessantes Thema, ich glaube gerade für junge Menschen, da würde mich mal deine Meinung interessieren, 4 Tage Woche im Handwerk.
Also ganz ehrlich, ist im Handwerk nicht unbedingt erforderlich. Weil das Handwerk ist flexibel genug, dass wenn jemand einen flexiblen Arbeitsvertrag haben will, kriegt er den. So, dafür brauchen wir keine gesetzlichen Vorgaben dazu.
So ist es,
ich würde gerade sagen, ist ja ähnlich wie ein Mindestlohn wahrscheinlich. So braucht man, muss man einfach nicht gesetzlich regeln. Okay, aber ich bin nicht dran. Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten über eine Bundesratsinitiative.
Ja. Kämpfen.
So ist es, sehr schön. Dann machen wir noch ein letztes, die FDP in der nächsten Landesregierung.
Oh yes, baby. Definitiv.
Sehr schön.
So, vielleicht noch eine letzte persönliche Frage. Also du bist halt nicht irgendjemand. Also nochmal für die Zuhörer, du bist die jüngste Abgeordnete in der Geschichte des Baden-Württembergischen Landtags. Und deshalb hast du auch, denke ich, eine sehr besondere Perspektive in der Politik, in deiner politischen Arbeit, was du wahrnimmst, aber wie du auch selber politisch arbeitest. Deshalb basierend auf der Legislatur, die jetzt du im Landtag schon erlebt hast, hast du jetzt schon für dich irgendein Thema, ein Anliegen, vielleicht abseits vom Handwerk, wo du sagst, das ist was, da würde ich gerne zu Beginn der nächsten Legislatur im Landtag, vielleicht im besten Fall sogar als Teil der Landesregierung, mich mal drum kümmern und mich da priorisiert um dieses Anliegen kümmern.
Ah, es gibt 2 Anliegen. Ich bringe jetzt an der Stelle kurz den Rahmen. Also zum einen ist tatsächlich für mich ein ganz großes Thema, dass wir der Wirtschaft allgemein helfen. Da gehört das Handwerk natürlich dazu. Aber dass wir uns insgesamt tatsächlich mal überlegen, okay, was wollen wir in diesem Land eigentlich? Und dass wir diese Ziele eben auch wirklich nur erreichen, wenn wir eine starke Wirtschaft haben, weil wir dann eben tatsächlich auch Einnahmen haben in die Staatskasse und wir dann tatsächlich auch die ganzen tollen Projekte, die wir uns ausdenken können, was Klimaschutz angeht und so weiter, tatsächlich ermöglichen können. Also von daher, das ist das eine. Da würde ich mir auch wirklich wünschen, dass die Politik deutlich mehr auf die Wirtschaft mal hört, weil die haben die guten Ideen und die haben auch Ideen, wie man das tatsächlich umsetzen kann. Von daher da ein bisschen weniger Juristerei, ein bisschen mehr Wirtschaft arbeiten lassen, wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. Und als zweites großes Thema ist für mich tatsächlich das Thema Bildung. Und zwar im Spezifischen tatsächlich unsere Schulgebäude, weil wir haben eine Infrastruktur, die ist sehr alt, da sage ich jetzt nichts Neues, die ist in den 50er bis 70er Jahren entstanden und wir haben jetzt Gott sei Dank in dieser Legislatur zwar eine Einigung hinbekommen, was das Thema Schulbaufinanzierung, also quasi landesseitige Mitfinanzierung bei Schulbauten angeht, weil Schulbauten sind normalerweise in kommunaler Hand, wenn es eben kommunale Schulträgerschaft ist. Aber da müssen wir definitiv noch mehr machen, weil für mich ist einfach das Thema, ich habe selber G8 erlebt. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder bei G9 sind, also 9 Jahre auf dem Gymnasium. Aber die Schüler verbringen einfach in den Schulen so viel Lebenszeit und zwar oftmals deutlich mehr als zum Beispiel im heimischen Wohnzimmer. Und dementsprechend finde ich, dass einfach diese Schulen auch Gebäude sein sollten, in denen man sich wohlfühlt. So, das ist natürlich nicht das heimische Wohnzimmer, das muss man auch mal fairerweise sagen, aber es kann zum Beispiel nicht angehen, dass wir nach wie vor das Thema haben, dass sich junge Leute während der Schulzeit es verkneifen, auf Toilette zu gehen, weil die Toiletten in einem so desolaten Zustand sind. Es kann nicht sein, dass wir die Situation haben, dass Fenster kaputt sind, es da reinzieht, schneit und überhaupt und da einfach auch regnet im Sommer. So, und dadurch natürlich auch die gesamte Infrastruktur darunter leidet. Also bevor wir uns die nächste Sache überlegen, wie wir irgendwie Schulen digitalisieren können oder sonst was, wäre das tatsächlich mal ein Ansinnen von mir, dass wir mal wirklich darauf achten, dass unsere Schulgebäude in einer guten Verfassung sind. Und das ist ja nicht nur für die Schüler gut, sondern auch für die Lehrkräfte, die ja da auch an ihrem Arbeitsplatz verdammt viel Zeit verbringen. Und ich glaube, dass das dann tatsächlich auch wieder zu einem besseren Lernklima beiträgt und dann tatsächlich auch unsere Bildungserfolge wieder etwas höher sind. Also von daher, das wäre tatsächlich für mich ein Thema und Dazu gehört dann natürlich auch ehrlicherweise die Kommunen etwas finanziell zu entlasten, die Aufgaben zu übernehmen, wo das Land eigentlich halt den Kommunen abgewälzt hat und dann eine erträgliche Finanzierung auf die Beine zu stellen. Thema Ganztagsfördergesetz zum Beispiel. Das sind so Themen, also da haben wir einiges auf dem Zettel. Die Liste ist lang und auch aus meinem kommunalpolitischen Herz, bin ja Gemeinderätin und Kreisrätin, muss ich da sagen, da haben wir doch noch einige Brocken zu tun, weil wenn da so eine Disbalance weiterhin existiert, kommen wir da echt in Probleme.
Ein ganzes Wahlprogramm.
Ja, tatsächlich, sogar. Ja, vielen Dank, Alena, für deine Impulse. Ich glaube, es war sehr inspirierend. Vielleicht nochmal weg von der politischen Arbeit hin zur Perspektive für junge Menschen, die jetzt gerade sich fragen, die vielleicht kurz vor ihrem Abschluss stehen, irgendwie vielleicht dieses Jahr Abitur machen oder einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss oder was anderes. Und sie fragen, was mache ich denn jetzt nach der Schule? Hast du denen einen Tipp, so mal ganz allgemein? Und vielleicht daran anschließend auch noch, wieso, wenn sie denn 16 Jahre alt sind, sollten sie denn dieses Jahr ihr Kreuz bei der FDP machen, bei der Landtagswahl?
Ihre beiden Kreuze, hallo.
So, sorry. Ja, sorry.
Das Stimmwahlrecht, ne?
Ja, ja. Ich habe euch getestet.
Ja, das war der Aufmerksamkeitstest zum Mittag. Also Ad 1, erstmal definitiv wählen gehen am 8.3., ganz, ganz wichtig. Am besten natürlich die FDP mit beiden Stimmen, wie wir gerade gelernt haben. So, den allergrößten Tipp, den ich geben kann, ist tatsächlich, wenn ihr auf was Bock habt, wo ihr jetzt vielleicht euch erstmal noch die Frage stellt, boah, kann ich damit tatsächlich am Schluss Geld verdienen? Macht es. Wenn ihr da Lust drauf habt, wenn ihr daran Spaß habt, dann könnt ihr damit auch Geld verdienen. Weil dann ist man gut da drin, ist auch bereit da drin, den Einsatz zu bringen und dann funktioniert das auch. So, Ad 1. Ad 2, kümmert euch wirklich darum, euch zu überlegen, wen ihr da wählen wollt bei der Landtagswahl, wer tatsächlich auch einfach die Politik in den nächsten 5 Jahren in diesem Land eben weiterhin vorantreibt und wer da im Landtag eben auch mit drin sitzt. Denn am Schluss geht es eben darum, tatsächlich, ne, es geht um Bildung, wie unsere Schulen aussehen, es geht darum, wie unsere Wirtschaft hier weiterläuft und es geht letztlich eigentlich um die Lebensgrundlagen in diesem Land. Von daher finde ich es immer so ein bisschen schade, dass auch die Bundespolitik da so wenig auf die Landtagswahlen schaut, weil im Land ist es auch so, und das habe ich auch in den letzten 5 Jahren gemerkt, man ist deutlich näher natürlich auch nochmal dran, was da tatsächlich passiert. Man sieht es auch deutlich schneller, was umgesetzt wird. Also ich sage noch Photovoltaikpflicht bei Neubauten auf Dächern. Das habe ich sehr, sehr schnell gesehen bei mir in der Kommune. Also dementsprechend, ich finde, da würde ich mir einfach wünschen, dass sich diese jungen Leute sehr genau überlegen, wen sie da wählen und was diese Leute tatsächlich eigentlich wollen. Von daher lest die Wahlprogramme. Es kommt demnächst auch der Wahlomat raus von der Landeszentrale für politische Bildung. Der wird nächsten Montag gedroppt. Von daher checkt das gerne aus. Und ansonsten habt keine Scheu davor, auch mal mit Politikern in Kontakt zu kommen. Also wir stehen nicht umsonst auf irgendwelchen Marktplätzen. Von daher geht da gerne hin, sprecht mit denen, schreibt über Social Media. Keiner von uns hat Berührungsängste. Wir sind da sehr offen auch für Fragen, für Anregungen, für Themen. Aber einfach ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen und das nicht irgendwo in eine Ecke zu schieben, weil am Schluss geht es halt auch um die persönliche Lebensgestaltung.
Was ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alena, dass du heute bei uns warst. Wir sind damit schon wieder am Ende von der 5. Folge von Wahlkampf. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne einmal wissen. Bewertet die Folge gerne bei Spotify, schreibt einen Kommentar, das hilft uns extrem. Und teilt die Folge mit euren Freunden. Folgt Alena, Helena und mir auf Instagram und wir hören uns dann wieder nächste Woche bei Wahlkampf. Bis dann.
Danke für die Einladung.
Bis dahin.
Das war Wahlcamp, dein Podcast zur Landtagswahl 2026. Am 8. März FDP wählen.